DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Trendwende oder Strohfeuer? Die Deutsche Bank macht erstmals seit Jahren wieder Gewinn. Signal gegen Protektionismus, das Freihandelsabkommen der EU mit Japan tritt in Kraft und der lange Arm Pekings, Chinas Wirtschaftsinteressen und die Krise in Venezuela. Das sind jetzt unsere Themen hier im Wirtschaftspodcast. Großer Bahnhof heute in der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt. Rund 100 Wirtschaftsjournalisten sind zur Jahrespressekonferenz gekommen. Konzernchef Christian Sewing spricht stolz über große Fortschritte und den ersten Jahresgewinn seit 3 Jahren. Die Journalisten, die sehen es irgendwie anders. Und zwar ganz anders. Samir Ibrahim hat die Stimmung für uns eingefangen.
Die Spannung im Raum der Deutschen Bank ist mit Händen greifbar. Schon bevor es losgeht, stehen Journalisten beieinander. Die Zahlen der Bank liegen da schon vor. Es wird beraten und diskutiert. Wo stellt sich die Bank zu gut dar? Welche Zahlen sind auffällig? Es ist Christian Sewings erste Pressekonferenz als Chef der Deutschen Bank. Bei ihm und den Mitarbeitern des Geldhauses ist die Nervosität spürbar. Schon die Choreografie beim Betreten des Raumes zeigt, die Bank nimmt das alles sehr ernst. Erst kommt Sewing allein, exakt 20 Sekunden später treten Finanz- und Rechtsvorstand dazu. Nochmal 20 Sekunden lächeln für die Kameras, dann ist Schluss.
Dankeschön, vielen Dank. Sind Sie lieb, können wir noch?
Es ist alles ein bisschen großes Kino. Bei der Deutschen Bank heißt die PK auch nicht Presse, sondern Jahresmedienkonferenz. Fernsehsender sind zugeschaltet, ins Internet wird live übertragen. Und für alle Interessierten hat Christian Sewing vor allem eins: viel Lob für die Bank.
Wir blicken zurück auf ein Jahr, das für die Deutsche Bank nicht nur bewegt, sondern gewiss auch nicht ganz einfach war. Trotzdem haben wir viel erreicht. Wir sind in vielen Bereichen weit vorangekommen. Für 2018 können wir also mit Fug und Recht sagen, wir haben gehalten, was wir versprochen haben. Trotz des großen Umbaus konnten wir in der Bank für Deutschland unsere Erträge sogar noch leicht steigern.
So viel Optimismus ist zwar üblich, kann aber kaum ohne Widerspruch bleiben. Und der äußert sich gleich in der ersten Wortmeldung in Person von Andreas Framke von der Nachrichtenagentur Reuters. Freundlicherweise verpackt in eine Frage.
Herr Sewing, Sie haben gerade am Schluss noch mal gesagt, Sie sehen sich nach diesem kleinen Jahresgewinn auf dem richtigen Weg. Wenn ich mir heute den Aktienkurs anschaue, dann wird diese Einschätzung jetzt nicht von allen in dieser Welt so geteilt, vor allen Dingen nicht von Ihren Aktionären.
In dieser Form geht es weiter. Tatsächlich hat der Kollege gleich ins Schwarze getroffen. Der Aktienkurs der Bank ist ein Schatten seiner selbst. Während Sewing noch redet, rutscht er weiter ab. Für Anleger ein Riesenthema sind schließlich nicht nur die schwachen Erträge der Bank, sondern auch die juristischen Verwicklungen. Dazu darf Rechtsvorstand Karl von Rohr etwas sagen, geht dabei vor allem auf die großen Verfahren ein. Von diesen 20 seien schon 19 ganz oder zum Teil abgeschlossen. Zum Teil also nicht fertig, staunen bei den Journalisten. Von Rohr aber betont:
Hier haben wir in den vergangenen Jahren sehr entschlossen gehandelt und enorm viel erreicht. Meine Kolleginnen und Kollegen aus der Rechtsabteilung haben hier exzellente Arbeit geleistet und arbeiten weiter daran, auch die verbliebenen Rechtsstreitigkeiten möglichst bald vollständig beizulegen. Neue Fälle dieser Größenordnung und dieses Risikos sind seit 2016 nicht hinzugekommen.
Karl von Rohr und seine Kollegen müssten eigentlich schon beim Verfassen dieser Worte gewusst haben, dass es da Zweifel geben wird. Der Kollege Cornelius Welp von der Wirtschaftswoche legt den Finger in die Wunde.
Wenn ich das richtig sehe, haben Sie so die Versäumnisse beim Thema Geldwäsche eher zu Themen der Vergangenheit erklärt. Nun hat im vergangenen Herbst die Finanzaufsicht in Deutschland das ja offensichtlich etwas anders gesehen und Ihnen da Hilfe zur Seite gestellt. Können Sie nach ein paar Monaten vielleicht einen Einblick in diese halbfreiwillige Kooperation geben?
Es geht natürlich nicht immer nur konfrontativ zu. Selbst auf Pressekonferenzen der Deutschen Bank darf bisweilen gelacht werden.
Natürlich haben uns im vierten Quartal 2018 die Themen Danske Bank Estland und Cum-Ex sowie die Durchsuchung unserer Geschäftsräume im Zusammenhang mit den Panama Papers nicht geholfen.
Soll einer sagen, bei der Bank hätten Sie keinen Humor. Vermutlich brauchen Sie ihn auch. Zumindest am Aktienmarkt sehen Sie die Lage der Deutschen Bank nicht ganz so optimistisch wie der Vorstand. Als die Veranstaltung der Bank beendet wird, steht der Kurs der Aktie noch einmal tiefer als zu Beginn.
Die Deutsche Bank kehrt in die Gewinnzone zurück, doch die Zweifel an der Gesamtstrategie, die sind nach wie vor groß. Sind die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt worden? Meine Kollegin Insa Wrede hat darüber mit dem Wirtschaftswissenschaftler Gunter Schnabel von der Universität Leipzig gesprochen und ihn gefragt, ob Deutsche Bank-Chef Christian Sewing die Trendwende geschafft hat.
Man kann ihm keine großen Fehler vorwerfen. Er hat ein schweres Erbe übernommen. Die Deutsche Bank leidet immer noch unter den früheren Fehlern und den Folgen der globalen Finanzkrise. Allerdings hat Sewing auch keine grundsätzlichen Lösungen gefunden, die die Deutsche Bank nachhaltig auf den Weg der Besserung gebracht haben.
Die Deutsche Bank hat ja einen Nettogewinn jetzt verkündet für 2018. Allerdings im letzten Quartal gab es wieder einen Verlust in Millionenhöhe. Ist damit jetzt die Fusion, die schon lange im Raum steht, mit der Commerzbank erstmal wieder vom Tisch?
Ich glaube nicht. Der Kurs der Aktie der Deutschen Bank ist seit Ausbruch der globalen Finanzkrise im Jahr 2007 von 87 Euro auf heute zuletzt unter 8 Euro gefallen. Das ist dramatisch. Seitdem Sewing das Amt 2018 im April übernommen hat als Aufsichtsratsvorsitzender, ist der Kurs nochmal um 30% abgesackt. Der Deutschen Bank ist also nicht gelungen, eine Wende herbeizuführen. Und jetzt verschlechtert sich die Konjunktur, was die Lage bedrohlich macht.
Woran liegt das, dass der Kurs derart abgesackt ist?
Ich glaube, es gibt viele Gründe. Ein Grund ist natürlich das Erbe der globalen Finanzkrise. Da schlummern noch viele Leichen im Keller. Aber ich glaube, ein weiterer Grund ist auch die Rolle der Europäischen Zentralbank. Die hat durch die ultralockere Geldpolitik die Margen im traditionellen Bankgeschäft stark gedrückt. Gleichzeitig macht die zunehmende Regulierung durch die Finanzmarktaufsicht der EZB den Banken zu schaffen. Und gerade weil die Deutsche Bank beschlossen hat, sich wieder mehr aufs traditionelle Bankgeschäft zu fokussieren, wird diese Strategie jetzt durch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank konterkariert.
Halten Sie das für einen Fehler, dass die Deutsche Bank eher weg vom Investmentbereich geht und sich auf das traditionelle Geschäft wieder konzentriert?
Also wir haben jetzt eine Kombination aus starker Regulierung, die von den europäischen Behörden ausgeht, aber gleichzeitig einer sehr, sehr expansiven Geldpolitik. Und dadurch wird dem traditionellen Bankgeschäft eigentlich die Luft zum Atmen genommen. Also sie können nur dann große Gewinne machen, wenn sie auf den internationalen Finanzmärkten mitspekulieren, ins Risiko gehen. Und gerade das will ja die Deutsche Bank nicht mehr tun.
Das heißt, eigentlich hätte sie mit ihrem gegenwärtigen Weg, den sie eingeschlagen hat, gar keine Chance mehr, eine große Rolle dann auf dem internationalen Parkett zu spielen.
Und das zeichnet sich ja jetzt auch ab.
Nochmal zurück zu der Fusion, die ja immer wieder im Raum steht mit der Commerzbank. Macht nach Ihrer Ansicht so eine Fusion zwischen zwei schwächelnden Banken überhaupt Sinn? Und welche Folge hätte so eine Fusion zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank?
Die Fusion von Deutsche Bank und Commerzbank wird vor allem von der Bundesregierung forciert. Also die beiden großen Bankhäuser, denen es beiden nicht gut geht, sollen zu einem nationalen Champion verschmolzen werden, der die deutsche Exportindustrie unterstützt. Das passt in gewisser Weise auch zur Vision des Bundeswirtschaftsministers einer strategischen nationalen Industriepolitik. Die Finanzmärkte sehen das allerdings skeptisch. Wenn man zwei schwache Banken fusioniert, wird noch lange keine starke Bank draus. Es wird kein großes Potenzial für Kostenersparnisse gesehen. Und wie gesagt, im traditionellen Bankgeschäft gibt es in Deutschland dann auch noch die Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die da sehr gut aufgestellt sind. Und deswegen sehe ich auch für einen neuen deutschen Bankriesen dann kein großes Potenzial.
Warum strebt dann die Bundesregierung sowas an?
Ich glaube, die Bundesregierung kommt jetzt wirklich in Bedrängnis. Man hat versäumt, die beiden großen Banken in der Erholung nach der Krise zu konsolidieren. Jetzt deutet sich die Rezession an und damit steigen die Risiken auch für die deutschen Banken und damit auch die Nervosität im Finanzministerium. Und es sieht so aus, als ob man die einzige Lösung jetzt in der Fusion sieht.
Keine gute Prognose für die Deutsche Bank also von Gunter Schnabel, Leiter des Instituts für Wirtschaftspolitik an der Universität Leipzig. Der Freihandel lebt, trotz Donald Trump und dem Scheitern von TTIP, der geplanten größten Freihandelszone der Welt zwischen der EU und den USA. Dafür ist heute, am 1. Februar, eine andere Vereinbarung in Kraft getreten, die das Scheitern von TTIP weitgehend kompensiert. Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan. Holger Roman stellt es uns vor.
Wachstumschancen für Unternehmen, mehr Jobs und größere Vielfalt für Verbraucher. Und nicht zuletzt ein deutliches Signal an alle Abschottungsstrategen à la Donald Trump. All das verspricht man sich in Brüssel vom Freihandelsabkommen mit Japan, das offiziell nicht mehr JEFTA heißen soll, sondern EPA, was für Economic Partnership Agreement steht, zu Deutsch Wirtschaftspartnerschaftsabkommen. EU-Kommissionsvize Jyrki Katainen, eher nüchterner Rechner als extrovertierter PR-Mann, schwärmt vom größten bilateralen Deal seit Bestehen der EU.
The biggest bilateral deal ever negotiated by the European Union.
Tatsächlich braucht sich EPA der Papierform nach nicht hinter TTIP zu verstecken. Durch den Vertrag, der im vergangenen Dezember nach über 4 Jahren Verhandlung vom EU-Parlament abschließend ratifiziert wurde, entsteht die bisher größte Freihandelszone der Welt mit rund 600 Millionen Menschen und einem knappen Drittel der globalen Wirtschaftsleistung. Auch die übrigen Eckdaten können sich sehen lassen. So exportiert die EU laut Kommission jedes Jahr Waren und Dienstleistungen im Wert von bis zu 80 Milliarden Euro nach Japan. Nun, da über 90% aller Zölle und viele andere sogenannte nicht-tarifäre Handelshemmnisse wegfallen, wie etwa unterschiedliche technische Normen für Autos oder Textilien, könnten europäische Firmen jährlich bis zu 1 Milliarde Euro sparen. Geld, das sich wieder in neue Produkte und Arbeitsplätze investieren ließe und das, so die Hoffnung, mehr Wohlstand und Wachstum schafft.
We are setting a benchmark for trade agreements in this region.
EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström nennt das Freihandelsabkommen mit Nippon einen Meilenstein. Nach ihren Worten hat EPA Modellcharakter für weitere Abschlüsse in diesem und in anderen Teilen der Welt. Für Malmström, die sich seit Monaten mit einem schwelenden Handelskrieg zwischen der EU und den USA herumschlagen muss, ein wichtiges Abkommen in schwieriger Zeit.
They are very important agreements in crucial moments and they send a strong signal.
Die zügige Einigung mit Japan will die EU-Kommissarin aus Schweden durchaus auch als Kampfansage verstanden wissen, als starkes Signal Richtung Washington, wie sie sagt. Europa, so die Botschaft, bekennt sich zu offenem, regelbasiertem Handel, zum Multilateralismus und zur Stärkung transnationaler Bündnisse und zeigt dem Abschottungskurs und der America-First-Rhetorik eines Donald Trump die rote Karte.
Wir haben da eine ganze Reihe von gewichtigen Kritikpunkten.
Gibt allerdings der Chef der europäischen Grünen, Reinhard Bütikofer, zu bedenken. Er lehnt EPA zwar nicht in Bausch und Bogen ab und erkennt die politische Bedeutung durchaus an, verweist jedoch auf die weit verbreitete Kritik, wichtige Bereiche des öffentlichen Lebens, wie etwa Trinkwasser oder Müllabfuhr, könnten durch das Abkommen zur Zielscheibe privater Spekulanten werden. Eine Sorge, die Bütikofers SPD-Kollege Bernd Lange nicht teilt. Der einflussreiche Chef des Handelsausschusses hält den EU-Japan-Deal für ausgereift und die Warnungen von Umwelt- und Verbraucherschützern größtenteils für übertrieben.
Wir haben eine generelle Ausnahme für Bereiche der Daseinsvorsorge und nochmal Ausnahmen für spezifische Sektoren, zum Beispiel der Wasserversorgung. Ich glaube, da besteht keine Gefahr.
Dass sich der Widerstand gegen EPA in Grenzen hielt, liegt aber auch daran, dass man aus Fehlern und Versäumnissen der Vergangenheit gelernt hat. So haben EU-Kommission und japanische Regierung etwa den heiklen Punkt Investorenschutz von Anfang an ausgeklammert. Der hatte bei TTIP für viel böses Blut gesorgt und letztlich zum Scheitern der Verhandlungen beigetragen.
Informationen von Holger Roman aus Brüssel. China plädiert in der Venezuela-Krise für einen Dialog und hofft, am Ende des politischen Machtkampfes zwischen dem Regime von Nicolas Maduro und der Opposition nicht mit leeren Händen dazustehen. Denn das Reich der Mitte hat enge Wirtschaftsbeziehungen zu Venezuela, das mit mehr als 60 Milliarden US-Dollar bei den Chinesen in der Kreide steht. Anna-Kathrin Mellmann mit den Einzelheiten.
In keinem Land Lateinamerikas hat China mehr Geld investiert als in Venezuela. In den vergangenen 20 Jahren, seit die Sozialisten an der Macht sind, flossen Milliarden in Infrastrukturprojekte. Investiert hat China vor allem in den Ölsektor. Venezuela hat die größten Vorkommen der Welt und ist deshalb auch in Krisenzeiten sehr attraktiv für das rohstoffhungrige Land. Der mexikanische Wirtschaftsprofessor und Experte für die lateinamerikanisch-chinesischen Beziehungen, Enrique Dussel, hat beobachtet, wie sich China zu Venezuelas zweitwichtigstem Handelspartner gleich nach den USA entwickelt hat. Die historisch bilateralen Beziehungen zwischen einzelnen lateinamerikanischen Ländern und den USA haben sich in Dreiecksverhältnisse verwandelt. China ist mit dabei, im Fall Venezuelas seit 20 Jahren. Es spielt für das Land nicht nur wirtschaftlich eine immer größere Rolle. Zwischen der Volksrepublik und der sozialistischen Regierung in Caracas gibt es eine ideologische Nähe. Das ist auch ein Grund für die Investitionen. Jetzt sieht sich China als Gläubiger erstmals in einer Krisensituation in Lateinamerika, weil Venezuela seine Schulden nicht zahlen kann. Die Schulden sind gigantisch, zwischen 60 und 70 Milliarden US-Dollar. Venezuela versucht, sie mit Öl zu begleichen. Weil seine Ölproduktion wegen Misswirtschaft und maroder Anlagen aber mehr und mehr einbricht, muss das Land nach OPEC-Schätzungen bereits mehr als 40% seiner Fördermenge für den Schuldendienst aufwenden. Fast der gesamte Staatshaushalt hängt von Verkäufen der staatlichen Ölgesellschaft PDVSA ab. In der schweren Wirtschaftskrise mit einer Hyperinflation, die 2019 etwa 1 Million% betragen soll, hat China Venezuela in den vergangenen Jahren immer wieder Luft verschafft. Erst im September besuchte Präsident Maduro China und konnte ein ganzes Paket neuer Abkommen nach Hause holen. Unsere Beziehung hat sich im Laufe der Jahre zu einem wirklich vorbildlichen Verhältnis entwickelt. Wir haben heute 28 Verträge unterzeichnet, die den Weg der gemeinsamen Entwicklung ratifizieren. Wieder wird es Milliardeninvestitionen in unsere gemischten Unternehmen im Erdölsektor geben. Doch ist die Liebe nicht bedingungslos. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters will der staatlich kontrollierte Konzern PetroChina ein Milliardengeschäft mit dem venezolanischen Pendant PDVSA absagen. Nur 3 Tage nachdem die USA Sanktionen gegen PDVSA verhängt haben. Ökonom Enrique Dussel meint, China als größter Gläubiger Venezuelas befinde sich in einem Lernprozess. Der öffentliche Sektor und die Führung der kommunistischen Partei haben kein Patentrezept für einen solchen Fall. Sie können nicht, wie die USA, auf 200 Jahre alte Erfahrungen mit Schuldenkrisen in Lateinamerika zurückgreifen. Ich glaube nicht, dass sie unbedingt auf der Suche danach sind, wie sie der Maduro-Regierung helfen können, sondern sie lernen in allen Bereichen, so auch im Verhältnis zu Venezuela. Sie lernen damit umzugehen, dieser Gläubiger zu sein. Der Risiken in Venezuela seien sich die chinesischen Partner schon seit langem bewusst. Deshalb floss in den vergangenen Jahren weit weniger Geld als in den ersten Jahren der strategischen Partnerschaft, die noch der verstorbene Präsident Hugo Chavez besiegelt hatte, der Begründer des Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Beim Geld hört auch die ideologische Freundschaft irgendwann auf.
Anne-Kathrin Mellmann war das über Chinas Wirtschaftsinteressen in Venezuela. Und damit geht dieser Podcast zu Ende. Lena Hille in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.